Dieser Podcast wird präsentiert von Twernbold Reisen, Ihre Nummer 1 für Veloferien mit E-Bike und E-Mountainbike.
NZZ Akzent. Am Mittwochabend, kurz vor 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit, tritt der katarische Premierminister Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani vor die Presse und sagt, wir haben einen Deal. Und auch wenig später bestätigt US-Präsident Biden das Ergebnis und er zeigt sich sehr erfreut, 15 Monate nach dem Massaker vom 7. Oktober.
Because at long last, I can announce a ceasefire and a hostage deal has been reached.
Also in Gaza sind tausende Leute auf die Straße geströmt, haben gefeiert. Sie waren mit palästinensischen Flaggen unterwegs. Es gab Freudensalven in die Luft. Die Leute haben Allah gepriesen. Also ich glaube, im Gazastreifen dominiert die Erleichterung angesichts der Aussicht darauf, dass jetzt für mindestens 6 Wochen die Waffen schweigen könnten.
Klar, die haben eine sehr harte Zeit hinter sich.
Ja. In Israel hingegen ist die Reaktion etwas verhaltener, da ist die Gefühlslage gemischter. Auch da sind einige Leute auf die Straße gegangen. Aber insgesamt kann man, glaube ich, nicht von Euphorie sprechen.
Ab Sonntagmittag soll zwischen Israel und der Hamas ein Waffenstillstandsabkommen in Kraft treten. Warum die Region zwischen Feierstimmung und bangem Hoffen schwankt, erklärt Nahostredaktor Jonas Roth. Ich bin David Vogel. Jonas, vielleicht, um das ein bisschen zu rekapitulieren, kannst du uns zusammenfassen, wie diese Vereinbarung aussieht?
Ja, also worauf man sich geeinigt hat in Katar, ist ein dreistufiger Plan. Mhm. Also er umfasst 3 Phasen. Die erste davon soll bereits am Sonntag in Kraft treten. Mhm. Diese Phase sieht vor, dass zunächst während 6 Wochen insgesamt 33 israelische Geiseln von der Hamas freigelassen werden. Mhm. Diese stammen aus der sogenannten humanitären Kategorie. Es handelt sich um Kinder, Frauen, Alte und Kranke. Mhm. Und im Rahmen dieser Phase soll dann auch die humanitäre Hilfe für den Gazastreifen massiv gesteigert werden. Da ist die Rede von mehr als 500 Lastwagen pro Tag, die nach Gaza gehen sollen. Mhm. Gleichzeitig soll sich die israelische Armee aus den Bevölkerungszentren des Gazastreifens zurückziehen. Mhm. Sie wird aber voraussichtlich in einer rund 800 Meter breiten Pufferzone entlang der Grenze des Gazastreifens und wohl auch an der ägyptischen Grenze entlang vom Gazastreifen präsent bleiben.
Okay, das ist die erste Phase.
Das ist die erste Phase. Und im Verlauf dieser ersten Phase sollen dann die Verhandlungen über die Bedingungen der zweiten Phase beginnen.
Und was beinhaltet die?
Also das Ziel der zweiten Phase ist es, sich auf ein definitives Ende des Krieges zu einigen. Mhm. Tritt dann diese zweite Phase in Kraft, sollen auch alle Männer unter 50, also darunter auch israelische Soldaten, von der Hamas freigelassen werden. Mhm. Im Gegenzug verlangt die Hamas die Freilassung von palästinensischen Gefangenen, die in israelischen Gefängnissen sitzen. Allein in der ersten Phase sollen wohl rund 1000 solche Gefangene freikommen, darunter auch wahrscheinlich mehrere hundert verurteilte Terroristen, die in der Vergangenheit schreckliche Gewalttaten verübt haben. Das ist natürlich ein heftiger Preis, den Israel da zahlt, wenn diese Leute jetzt auf freien Fuß kommen.
Mhm. Erklärt das diese Zurückhaltung und diese Skepsis, die wir da am Anfang miterlebt haben?
Ich glaube, das ist ein Aspekt davon. Aber man darf nicht vergessen, jetzt beginnt erst das Warten. Also diese 33 Geiseln sollen während 6 Wochen stufenweise freigelassen werden.
Ach so, die kommen nicht auf einmal frei?
Die kommen nicht alle auf einmal frei, sondern in einzelnen kleinen Grüppchen. Mhm. Man weiß bisher noch nicht wer, man kann das ungefähr abschätzen, wer in diese humanitäre Kategorie fällt. Aber vor allem weiß man auch nicht genau, wie viele von diesen 33 überhaupt noch am Leben sind. Also die Hamas hat bis heute offenbar keine Liste zur Verfügung gestellt, welche Geiseln noch am Leben sind. Stand jetzt sind noch 94 Geiseln, die am 7. Oktober nach Gaza verschleppt wurden, in den Händen der Hamas. Von diesen 94 Geiseln sind laut der israelischen Armee 34 bereits tot. Mhm. Also für die Angehörigen dieser Geiseln ist es eine Zeit des Bangens. Sie blicken eigentlich fast schon angstvoll in die Zukunft und fragen sich, ob sie jetzt bald ihre Liebsten wieder in die Arme schließen dürfen.
Mhm. Okay.
Das heißt, diese angespannte Hoffnung erklärt diese Zurückhaltung zum Teil.
Und politisch?
Also ich glaube, man kann grundsätzlich sagen, dass große Teile des politischen Spektrums in Israel dieses Abkommen befürworten und sich auch in Vergangenheit dafür ausgesprochen haben. Es gibt aber eine kleine, aber sehr laute Opposition und die kann Netanyahu in Bedrängnis bringen.
Inwiefern?
Sind zwei rechtsextreme Parteien, die Teil der Koalition sind, die absolut gegen dieses Abkommen sind. Und ihnen ist es ein Anliegen, dass dieser Krieg mit aller Härte fortgesetzt wird. Sie hoffen darauf, bald den Gazastreifen wieder zu besiedeln, also jüdische Siedlungen im Gazastreifen zu errichten. Mhm. Und ein solches Abkommen, das dann in einer zweiten oder dritten Phase zu einem Ende des Krieges führt, kommt diesen Plänen in die Quere. Mhm. Und Stand jetzt ist unklar, ob dieses Abkommen, das am Mittwochabend vereinbart wurde, tatsächlich auch durchkommt. Also das israelische Kabinett muss das noch bewilligen. Grundsätzlich haben sie dafür die Stimmen. Mhm. Aber diese zwei rechtsextremen Parteien drohen halt damit, aus der Regierung auszutreten, falls das der Fall wäre. Mhm. Und ohne diese zwei Parteien würde die Regierung von Netanyahu potenziell zusammenbrechen. Also ohne sie hat er nicht genug Stimmen für eine Mehrheit in der Knesset. Mhm.
Das gehört ja ein bisschen dazu. Also volatil ist die Politik ja nicht immer in Israel.
Ja, absolut. Und jetzt, wo wir aufnehmen, also es ist jetzt Donnerstagnachmittag, hängt diese Bestätigung des Abkommens immer noch in der Schwebe. Also genau. Das Kabinett von Netanyahu ist noch nicht zusammengetreten, um diesen Deal zu bewilligen. Es hieß heute Morgen vom Büro des Ministerpräsidenten, die Hamas habe sich plötzlich von einigen Abmachungen entfernt und sorge jetzt in letzter Minute für eine Krise in diesen Verhandlungen. Deshalb werde die Abstimmung im Kabinett verschoben. Gleichzeitig spielt sich eben dieses Drama rund um die beiden Parteien ab, die potenziell austreten können. Also es ist jetzt alles noch so ein bisschen hängig, wie es weitergeht. Aber natürlich schaut die ganze Region darauf, was jetzt da passiert in Jerusalem.
Jetzt gehen wir mal davon aus, das gehört ein bisschen zu den Spielchen und am Ende haben wir eine Einigung. Also die tritt am Sonntagmittag, ich habe gelesen, genau um 12.15 Uhr lokaler Zeit soll das dann in Kraft treten am Sonntag. Und du hast jetzt vorher von diesen drei Phasen gesprochen. Das erinnert mich, als dieser vermeintliche Durchbruch bereits einmal zum Greifen nah da war, das war, als Joe Biden im Mai vor die Presse getreten ist und verkündet hat, ich habe es geschafft, wir haben einen Deal, drei Phasen. Und jetzt haben wir Monate später erst diese Vereinbarung getroffen. Warum hat das jetzt funktioniert?
Ja, das stimmt. Also das jetzt vereinbarte Abkommen beruht zu weiten Teilen auf dem Plan, den Joe Biden damals vorgelegt hat. Es wurde immer wieder verhandelt und immer wieder hieß es, man sei kurz davor, die Verhandlungen abzuschließen, erfolgreich. Es ist nie dazu gekommen. Israel und die Hamas haben sich immer gegenseitig die Schuld in die Schuhe geschoben, davon gesprochen, die andere Seite hätte jetzt neue Forderungen aufgestellt und so weiter. Mhm. Und jetzt doch einigermaßen überraschend ist dieser Plan trotzdem vereinbart worden. Mhm. Das hat einerseits damit zu tun, dass es um die Hamas ziemlich schlecht steht. Also die wurde in diesem Krieg extrem stark geschwächt. Mhm. Und auch das geopolitische Umfeld hat sich zuletzt nicht zugunsten der Hamas entwickelt. Also sie gehört ja zu dieser sogenannten Achse des Widerstands, die von Iran aus geführt wird. Und zu der gehörten auch Hisbollah in Libanon sowie das Assad-Regime. Mhm. Nun haben wir seit Ende November einen Waffenstillstand in Libanon mit der Hisbollah und im Dezember ist das Assad-Regime gestürzt. Also es gibt fast niemanden mehr, der Hamas effektiv zur Seite springen könnte, den Druck auf Israel hochhalten könnte. Mhm. Das hatte sicher eine Auswirkung auf die Überlegung der Hamas, die jetzt mutmaßlich zum Schluss gekommen ist, dass sie mehr zu gewinnen hat, wenn sie einem Abkommen zustimmt. Mhm. Es hängt aber auch damit zusammen, dass in Israel der Druck gestiegen ist, auf Netanyahu ein solches Abkommen einzugehen. Ein großer Teil der Israeli hat sich zuletzt dafür ausgesprochen, also mehr als 70%. Aber auch die Militärführung hat immer wieder auf Netanyahu eingewirkt und gesagt, hey, wir kämpfen immer noch im Gazastreifen, aber der Armeechef hat sich immer wieder dafür ausgesprochen, eben auch den diplomatischen Weg zu verfolgen. Mhm. Und nicht zuletzt dürfte aber der sogenannte Trump-Effekt eine Rolle gespielt haben.
Trump-Effekt? Also er ist ja noch nicht im Amt, erst am Montag.
Er ist noch nicht im Amt, das ist vielleicht fast ein bisschen ironisch, dass er einen außenpolitischen Erfolg nun für sich verbucht, bevor er überhaupt angetreten ist. Aber wenn man den Beobachtern und Experten glaubt, hat die Aussicht darauf, dass er ab dem 20. Januar ins Weiße Haus einziehen wird, einen großen Effekt gehabt auf diese Verhandlungen. Mhm. Also sein designierter Nahostbeauftragter, Steve Witkoff, der hat schon an diesen Verhandlungen teilgenommen und hat offenbar massiven Druck nicht nur auf die Hamas, sondern auch auf die Israeli ausgeübt, einem solchen Abkommen zuzustimmen.
Ach so.
Und auch Trump selbst hat immer wieder gedroht, dass die Hölle losbrechen werde, falls bei seinem Amtsantritt die Geiseln immer noch im Gazastreifen stecken würden.
Aber das, obwohl eigentlich Joe Biden immer noch an der Macht ist und sein Nahostbeauftragter ja auch in der Region ist.
Absolut. Und ich glaube, diese beiden Präsidenten werden jetzt darum streiten, wer dieses Abkommen für sich beanspruchen darf. Also ich glaube, das Team von Joe Biden hat sehr viel Grundlagenarbeit geleistet in den letzten Monaten. Aber es macht ja auch Sinn, dass diese beiden Teams der beiden Präsidenten jetzt eng zusammenarbeiten, mhm, wenn es nachher Trump sein wird, der den großen Teil dieser Waffenruhe übersehen wird. Mhm. Und es heißt zumindest, diese beiden Teams hätten sehr gut zusammengearbeitet, Hand in Hand. Und das scheint jetzt eines der wenigen Beispiele zu sein, wo sich diese beiden Präsidenten verstanden haben und hier mit einer Stimme gesprochen haben.
Für die Sache und das Persönliche eigentlich mal auf die Seite gelegt haben.
Ja.
Wir sind gleich zurück. Velo-Enthusiasten kommen bei Twernbold ebenso auf Touren wie gemütliche Genussfahrer. Auf verschiedenen E-Bike-Reisen kurven sie durch Europa und erleben Inseln, Berge und Landschaften auf die bequeme Tour. Alle Strecken sind rekognosziert und kompetente Guides, Top-Meetbikes und der Begleitbus von Twernbold sind immer dabei. Twernbold-Reisen, die Nummer 1 für Veloreisen mit Schub.
Eine Sache müssen wir schon auch aussprechen. Wir sprechen hier von einer Feuerpause. Das heißt, wir haben hier noch kein Ende des Krieges. Wir sprechen hier von 6 Wochen Ruhe, mal fürs Erste.
Genau, vorerst sind es 42 Tage, wo die Waffen schweigen sollen. In diesen 42 Tagen sollen eben die Bedingungen für die nächste Phase ausgearbeitet werden, aber das ist wohl auch der Schwachpunkt. Also es besteht die reale Möglichkeit, dass diese Verhandlungen scheitern. Auch wenn jetzt Joe Biden zum Beispiel sagt, wenn es nach 42 Tagen noch nicht so weit ist, soll das alles verlängert werden, bis man sich einigt. Aber es kann halt sein, dass die Hamas zum Beispiel sich weigert, ihre Macht im Gazastreifen abzutreten, was für Israel nicht akzeptabel sein wird. Und wenn man jetzt sich auch die innenpolitischen Dynamiken in Israel anschaut, Netanyahu wird einen schweren Stand haben, wenn er seinen rechtsextremen Koalitionspartnern nicht zumindest in Aussicht stellen kann, dass der Krieg weitergeführt wird. Mhm. Also ja, es ist nur eine Feuerpause, es ist noch kein Ende des Krieges.
Mhm. Und selbst wenn man sich dann trotzdem in 42 Tagen auf ein Ende des Krieges einigen würde, auch das würde natürlich den grundlegenden Konflikt, den es seit über 100 Jahren gibt, auch nicht beenden.
Genau, also was dieses Abkommen nicht beinhaltet, ist zum Beispiel eine Zwei-Staaten-Lösung oder generell eine politische Lösung dieses Konflikts. Also da sind die Fronten nach wie vor so verhärtet wie eh und je, vielleicht sogar noch mehr. Also dieses Hamas-Massaker am 7. Oktober hat schon auch eine Dynamik ausgelöst, die eine politische Lösung dieses Konflikts viel schwieriger machen wird. Mhm. Und daran ändert dieser Deal nichts. Aber zumindest kann man darauf hoffen, dass jetzt für den Gazastreifen ruhigere Zeiten bevorstehen. Im besten Fall kommt es zu einem Wiederaufbau, wird die humanitäre Krise beendet und es müssen nicht mehr so viele Leute sterben. Mhm. Aber im schlimmsten Fall ist dieses Abkommen nicht viel mehr als eine Atempause.
Dann halten wir fest, um quasi die Skepsis nicht ganz überhand zu lassen, es ist ein erster wichtiger Schritt nach so vielen Monaten des Leids.
Ich glaube, das kann man so sagen. Man darf vorsichtig optimistisch sein, aber eben Optimismus im Nahen Osten ist immer eine schwierige Sache.
Lieber Jonas, vielen Dank.
Danke dir.
Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.